sollte man unbedingt was tun, aber was kann man da überhaupt machen? Was, wenn ich jetzt... Oh, das wäre sehr, sehr mutig, aber in Wirklichkeit zu gefährlich. Wer weiß, schaffe ich das überhaupt? Das ist so ein großer Sprung. Naja, aber das ist alles nicht so leicht. Was die anderen sich da vorstellen, also die anderen haben ja keine Verantwortung, die reden sich's leicht. Ne? Ich muss auf jeden Fall einmal das Ganze analysieren und dann einen Plan machen. Weil das dauert schon dann eine Weile und dann werden wir schauen, ob es sich noch ausgeht. Und überhaupt sollte man nicht jede Mode mitmachen, bei jeder Empörung sofort irgendwie zucken und reagieren. Ja, lieber abwarten, ja, wer weiß. Vielleicht wird es nicht so schlimm und morgen ist es schon gegessen und vergessen. Also, mein Beitrag ist sowieso eigentlich ein sehr geringer. Da sollen auch mal die anderen anfangen. Ja, die da viel mehr Einfluss haben und viel mehr hin müssen. Ja, mein Beitrag ist da so klein. Es ist nicht gut, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Es ist gefährlich, es ist eigentlich dumm. Und wer weiß, diese ganzen düsteren Prognosen, die da die professionellen Schwarzseher, die Wissenschaftler von sich geben, ja, die rennen ja auch in ihr Leiberl, damit sie wichtig sein können und ihren nächsten Forschungsauftrag finanzieren. Muss man auch verstehen, ne? Also, ja, schwierig.
Topic Butterbrot. Der Transformation Empowerment Podcast mit Rainer Peros.
Willkommen zur nun schon 5. Folge. Diesmal zum Thema Vermeiden, Verdrängen, Verbieten. Angst vor neu? Ja, genau. Wo wären wir denn, wenn wir uns nicht mit unserer Angst so sehr aufhalten würden und wenn sie uns nicht aufhalten würde. Entweder wir würden 100% unseres Potenzials verwirklichen oder wir wären schon lange tot, weil wir nicht vorsichtig genug waren. Angst ist hilfreich, sonst gäbe sie es wahrscheinlich nicht, aber Angst ist sicherlich auch gefährlich. Und wichtig ist, den Unterschied zu kennen. Noch wichtiger ist aber, die meist unbewussten Vermeidungs-, Verzögerungs- und Verbotsstrategien zu kennen und wahrzunehmen, um sich nicht selbst auf den Leim zu gehen. Noch dazu, weil jeder Wandel ein Sprung ins Ungewisse sein muss. In dieser Folge geht es um besser zu verstehen, was wir da eigentlich tun, warum wir auf überlebenswichtige Chancen und den notwendigen Wandel verzichten und diese Chancen verbauen. Denn wer die eigene Angst besser versteht und annehmen kann, kann auch etwas für sie, nämlich die Angst, und damit etwas für sich selbst tun. Wo wären wir eigentlich, wenn wir keine Angst hätten? Dazu möchte ich Sie zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Was hätten Sie gewagt oder viel früher gewagt oder entschlossen umgesetzt, hätten Sie gar keine Angst? Welche Meinungen oder welche Grenzen oder Bedürfnisse hätten Sie anderen viel klarer und viel, viel früher gesagt? Und was wäre wirklich passiert, hätten Sie so konsequent und so mutig entschieden? Was von Ihren Befürchtungen wäre wirklich eingetreten? Wo gerade die wir als Vorbilder bewundern oder gar beneiden, scheinbar die Fähigkeit haben, ohne Angst und ohne Zweifel mutigerer Wege zu gehen, um dann noch dazu zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein.
Das ist doch total ungerecht.
Aber sind wir uns ehrlich, es gibt wirklich viele Gründe, Angst zu haben. Was hält uns bewusst, aber noch viel öfter unbewusst davon ab, mutige Schritte zu tun? Ja, es fängt mit den Zweifeln an. Die Angst, sich zu irren, ja, die falsche Eingebung zu haben, etwas sehr Wichtiges zu übersehen oder nicht zu bedenken, zu früh zu entscheiden, noch nicht die richtige Entscheidungsgrundlage zu haben. Oder wenn wir es dann tun und die Entscheidung sogar richtig war, letztendlich zu versagen. Eine ganz andere Art der Angst ist es, aufzufallen in einer Gruppe oder quasi der Gesellschaft als Ganzes. Aufzufallen, dass man nicht normal ist, ja, und aus der Normalität herausfällt und dementsprechend auch nicht anerkannt wird. Oder umgekehrt, dass man Angst hat, in einer Gruppe oder einer Gesellschaft unterzugehen und letztlich sich selbst zu verlieren. Natürlich gibt es Angst vor den schmerzhaften Konsequenzen falscher Entscheidungen. Ja, Existenzbedrohung auf allen Ebenen. Finanziell, der Status, der grundsätzliche Lebensfriede, die Gesundheit und letztlich natürlich auch das Leben, das bedroht sein kann. Manchmal gibt es aber auch Ängste, dass man das, was dabei erreicht werden könnte, dass man das gar nicht wert ist. Dass man da quasi zu viel vom Schicksal oder vom Glück will, dass es einem eigentlich nicht zusteht. Ein ganz wichtiger Aspekt ist der Kontrollverlust über die Zukunft. Wir haben zwar nie Kontrolle über die Zukunft, aber wir haben das Gefühl, wenn wir nichts wagen, dann kann zumindest nichts schiefgehen. So behalten wir scheinbar Kontrolle über das, was kommen wird. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann verlieren wir die Kontrolle über die Zukunft und das wollen wir vermeiden. Denn was wir absolut nicht aushalten wollen, ist Ohnmacht spüren zu müssen, zuzuschauen, wie sich die Dinge entwickeln, negativ entwickeln und das Leid ertragen zu müssen, ohne es in unserem Sinne positiv beeinflussen zu können. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Gründe, warum es sich lohnt, Angst zu haben. Da bin ich aber beruhigt. Die interessante Frage ist natürlich, wo hat sich die Angst in der Vergangenheit bewährt und hat uns geschützt? Aber wo hat uns die Angst darin behindert, Potenzial zu verwirklichen? Und wie können wir den Unterschied erkennen? Selbst wenn wir diese Entscheidung treffen können, bleibt noch immer das Unbewusste, das uns rationale Gründe vorgaukelt, warum bestimmte Dinge nicht möglich sind. Wir gehen uns dann selbst auf den Leim und glauben, dass die Dinge schwieriger sind und fallen auf uns selbst herein, indem wir uns die Unmöglichkeit erklären. Bevor wir uns aber diesen Strategien zuwenden, die wir benutzen, um uns selbst zu verwirren, ein bisschen Grundlagenarbeit. Ich meine, wozu hat uns denn die Evolution die Angst geschenkt? Offensichtlich war das ja für irgendetwas gut, denn Angst ist ein evolutionäres Überlebensprogramm. Angst ist ja stärker und kommt früher als unser Verstand. Und das hat auch seinen guten Grund. Wenn wir dem Verstand allzu viel Macht geben würden, bei einer akuten Bedrohung sicher mal ein Urteil darüber zu bilden, was denn jetzt sinnvoll wäre, dann sind wir möglicherweise schon längst gefressen oder den Berg hinuntergefallen. So gesehen ist so diese rasche, instinkthafte, emotionale, meist unbewusste Reaktion genau richtig. Genauso, dass wir Menschen Fluchtiere sind, weil wir haben zwar ein relativ großes Gehirn, das wir stolz herumtragen, aber das nützt, wenn man bedroht ist, relativ wenig. Dementsprechend ist es in der Vergangenheit, also in der sehr langen Vergangenheit, ja wichtig gewesen, zu flüchten, bevor man sich lang mit irgendjemandem in der Diskussion versucht durchzusetzen, insbesondere wenn es ein Löwe ist. Was aber noch dazu kommt, ist, dass wir Menschen, weil wir ja so ein großes Gehirn haben, extrem imaginationsfähig sind und wir haben eine blühende Fantasie. Wir können uns in jedem dunklen Keller unfassbar viele Gefahren vorstellen und sie auch glauben und wir sehen ganze Heerscharen an Monstern unter unserem Bett oder wenn wir im Dunkeln durch den Wald gehen. Dieses evolutionäre Programm namens Angst, hat folgende Vorteile. Es macht uns zunächst einmal irrsinnig wach. Also wir haben weit aufgerissene Augen, wenn wir eine Gefahr vermuten. Und es fokussiert uns auf diese Gefahr. Also wir sind plötzlich auf diesen einen Punkt hin ausgerichtet, was natürlich auch eine gewisse Gefahr bedeutet, weil man links und rechts kaum mehr was wahrnimmt und andere Alternativen einfach vergisst. Ja, oder übersieht. Dazu kommen wir später noch. Und es fährt die Abwehrmechanismen, die wir zur Verfügung haben, gegen den vermuteten Feind oder die vermutete Gefahr einfach hoch. Es bereitet uns vor und es bereitet uns damit auf den Widerstand vor. Weil uns der Sprung ins Neue und der notwendige Wandel normalerweise bedroht, weil wir ja nicht wissen, wo es genau hingeht, weil wir uns auf ein Terrain wagen müssen, persönlich wie auch als Gesellschaft oder als Organisation, das wir nicht kennen, das Kontrollverlust verspricht, das mutige Entscheidungen braucht, dann fährt unser Widerstandsprogramm hoch. Das ist ganz normal und diese Angst verwandeln wir unbewusst in Verhinderungsstrategien. Das typische Widerstandsprogramm ist eigentlich relativ einfach programmiert. Das Erste, was wir versuchen, ist, uns möglichst tot zu stellen. Das heißt, wir verstecken uns, wir halten still und hoffen, dass wir so irgendwie davonkommen. Also, dass uns der Feind, dass uns das böse Angreifertier in keiner Form bemerkt und wir harren aus und laufen dann irgendwann mal davon. Und das ist auch heute sehr beliebt, indem wir einfach hoffen, dass wir ohne Veränderung davonkommen, weil sich sie irgendwie richten wird. Musik. Das zweite ist natürlich, so rasch wie möglich von der Bildfläche verschwinden und einfach zu flüchten. Da kann man auch hoffen, dass wir schneller sind als der Klimawandel oder die Digitalisierung oder der Mitbewerb. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann kämpfen wir. Angriff ist ja die beste Verteidigung. Und da kann es schon nützen, wenn man bei einer Idee, die ein anderer einbringt, einfach munter drauf loshaut, um ein Projekt von Anfang an kaputt zu denken. Ja, das funktioniert recht gut. Heute ist aber auch sehr beliebt so ein bisschen eine Mischung, nämlich zum Beispiel das Gründen von Arbeitsgruppen, ja, das Zerreden oder das zu Tode analysieren, bis dann der Angreifer aufgeben muss, weil er völlig entkräftet zusammenfällt und weil wir dann irgendwann mal nicht mehr wissen, was wir eigentlich ergründen wollten. Was mich jetzt selber ein bisschen wundert ist, dennoch gibt es Menschen, die den Sprung ins Neue wagen. Da ist natürlich die Frage, wie schaffen sie das, dass sie ihre eigenen Angstprogramme so umbauen, dass sie ins Leere springen. Und wieso ins Leere springen? Ja, vielleicht eine kleine Zusammenfassung der letzten vier Folgen. Transformation bedeutet quasi aus einer bekannten Geschichte, die wir zumindest theoretisch oder gedanklich kontrollieren können, indem wir sie einfach immer weiter denken, aus dieser Geschichte auszusteigen und eigentlich ein narratives Vakuum zu ertragen. Dieses narrative Vakuum bedeutet, dass wir uns in die Leere bewegen, quasi ins Leere springen. Das heißt, das ist ein Vorwärtsschreiten ohne Ziel, bis wir bemerken, dass wir in einer neuen gedanklichen Sinnhaftigkeit, in einer neuen für uns sinnhaften Geschichte und Ordnung angekommen sind. Das braucht schon einiges. Und das gelingt, wenn wir uns ins Ungleichgewicht begeben. Das heißt, wir müssen unsere Balance aufgeben, die Kontrolle aufgeben und das Leere aushalten. Und da passt dieses so oft zitierte Komfortzonenmodell sehr, sehr gut, um zu verstehen, was denn da passiert. Stellen Sie sich drei Ringe vor, die wie auf einer Zielscheibe angeordnet sind. Und im Zentrum dieser Zielscheibe ist die sogenannte Komfortzone. Rundherum befindet sich dann die Entwicklungszone und wiederum rund um die Entwicklungszone die sogenannte Panikzone. Die Komfortzone ist dort, wo wir uns im Alltag ständig aufhalten. In dieser Komfortzone befinden wir uns im Gleichgewicht. Wir meinen die Gegenwart und vor allem auch die Zukunft genau zu verstehen und die Zukunft damit auch ein Stückchen vorhersagen zu können, weil wir gelernt haben, wie sich aus der Gegenwart die Zukunft entwickelt. Doch immer wieder passiert es, dass die Realität, die wir vorfinden und die Lösungsmuster, die wir verwenden, nicht mehr so richtig passen. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns entwickeln. Und eigentlich finden wir es in der Komfortzone richtig gemütlich. Und deswegen versuchen wir, das so lang wie möglich hinauszuschieben oder gleich gar nicht wahrhaben zu wollen. Und dafür gibt es die sogenannte Wall of Defense, also eine Verteidigungsmauer gegen diesen Eintritt in diese Ungleichgewichtszone. Zum Beispiel Verweigerung der ganzen Sache, aber das ist ja sehr, sehr sichtbar. Deswegen gibt es subtilere Mechanismen. Zum Beispiel, indem wir andere beschuldigen, dass diese Dinge nicht so funktionieren wie bisher. Oder wir rationalisieren all die Gründe, die es hier gibt und erklären uns alles. Andere Menschen reagieren mit Aggression, mit Wut oder mit Zynismus oder, was auch sehr beliebt ist, mit einer extremen Überverantwortlichkeit, nur um uns ja nicht aus dieser Komfortzone rauszubewegen. All das ist aber in Wirklichkeit ein Versuch, die Komfortzone aufrechtzuerhalten. Wovor wir uns eigentlich fürchten, ist aber nicht die Entwicklungszone, sondern das, was uns so quasi hinter dieser Potenzialstauermauer, also dieser Wall of Defense, bedroht. Und diese Core-Feelings sind es, vor denen wir uns in Wahrheit schützen wollen. Das sind zum Beispiel tiefe Einsamkeit, die wir vermeiden wollen, das Erleiden emotionaler Schmerzen, erlebte Hilflosigkeit und Ohnmacht oder unerfüllte Liebe oder tiefe Ablehnung von anderen oder erlebte Nutzlosigkeit, Sinnlosigkeit, ja, oder das Ungewolltsein. Also ganz, ganz tiefe Emotionen, die wir unter allen Umständen verhindern wollen. Das ist der wahre Grund, warum wir so viel Aufwand treiben, um nur ja nicht mit diesen Core-Feelings in Kontakt zu kommen. Das macht es für mich sehr, sehr verständlich, warum wir so viel Widerstand leisten und diese Wall of Defense immer schön hoch und schön intakt halten, damit dieses Ungleichgewicht möglichst nie eintritt. Unsere Strategien der unbewussten und unsichtbaren Verhinderung habe ich jetzt auf eine einfache Formel gebracht, und zwar die 4V der Verhinderung. Und die 4V der Verhinderung sind: Verwechseln, Nummer 1, Verdrängen, Nummer 2, Festhalten, Nummer 3 und Verbieten, Nummer 4. Fangen wir gleich mal mit Verwechseln, der populärsten Form der Verhinderung, an. Und zwar, Verwechseln bedeutet, dass wir den Grad der notwendigen Veränderung, also die Transformation, den Wandel, gleich gar nicht erst erkennen, sondern es mit einer bloßen Optimierung, einer Reparatur des Systems verwechseln. Das tun wir nicht, weil wir so dermaßen dumm sind oder unerfahren, sondern weil wir auf keinen Fall wahrhaben wollen, dass es hier um eine viel tiefere Veränderung geht, als wir uns vorstellen wollen. Wo kommt diese Spezies denn in der Praxis vor? Ja, man braucht in Wirklichkeit nur schauen, was derzeit rund um das Thema CO2 und Klimakrise veranstaltet wird. Solange wir nämlich versuchen, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, also durch mehr wirtschaftliches, in dem Fall grünes Wachstum, die Auswirkungen des bisherigen Wirtschaftswachstums in den Griff zu bekommen, in einem Weltbild, das von der Beherrschung der Natur geprägt ist, solange werden wir nicht verstehen, worum es hier bei dieser notwendigen Transformation eigentlich geht. Wir verwechseln das, worum es geht, nämlich nicht um technischen Fortschritt, sondern um eine völlig neue Zielversion unseres Wirtschaftens. Verdrängen ist da eigentlich die logische Fortsetzung. Verdrängen bedeutet, dass man das Thema gleich gar nicht wahrnimmt, dass man nicht bemerkt, dass es da irgendwelche Probleme geben könnte und dass man selbst da in irgendeiner Form beteiligt ist. Im privaten Umfeld ist das ja häufig so, dass der Einzige, der nicht weiß, dass es zum Beispiel in der Beziehung Probleme gibt, man selber ist bzw. die Betroffenen sind, während alle anderen im Umfeld sagen, naja, so kann es doch nicht weitergehen. Gibt es aber auch im Management, also wo man sich als Berater denkt, das gibt es doch nicht, dass ein erfahrenes Management-Team überhaupt nicht begreift, dass es hier zu einer extremen Bedrohung des Geschäftsmodells kommt, und trotzdem versuchen die eigentlich sehr weitsichtigen Manager, das Thema auszublenden. Und wenn man das Thema anspricht, so bekommt man profund argumentiert, warum das zwar grundsätzlich ein Thema ist, aber für die Organisation und diese Zeit nicht zutrifft. Da kann man mit Vernunft tun, was man will. Ängste und Verdrängung folgen eben nicht den rationalen Argumentationsmustern, die wir sonst gewöhnt sind. Wenn sich nun schon die Bedrohung quasi als handfest erweist, so kann man immer noch festhalten. So wie ich, weil ich Festhalten einfach mit einem V schreibe und einfach aus der Linie der V nicht abweichen wollte, so wollen auch andere nicht vom bekannten und beliebten Weg abweichen. Wir halten dann an den Mustern, an den Lösungsmustern und an den Überzeugungen fest, die uns bis hierher gebracht haben, die unter anderem natürlich auch das Problem ausgelöst haben. Aber wir meinen, wir müssen einfach nur fester draufhauen oder schneller werden. Und all diese Verhinderungsmechanismen haben auch zur Folge, dass wir es mit mehr Anstrengung, mit schneller, also mit irgendeinem Superlativ versuchen, weil wir ja an den Lösungsmustern festhalten wollen. Ein kleiner Praxistipp: Wenn Sie eine Lösung vorschlagen, die mit irgendeinem Superlativ verknüpft ist, also besser, schneller, effizienter, kostensparender und so weiter, dann könnten Sie es immer gegenchecken, ob es in Wirklichkeit um eine Transformation gehen müsste, weil dann sind Sie nämlich auf dem falschen Weg. Wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, die anstehenden Veränderungen zu verhindern, dann kommen wir jetzt zum absoluten Höhepunkt, zur Superwaffe, zum Thema Verbieten. Das eine ist natürlich, dass wir bestimmte Transformationsthemen einfach verbieten oder kritische Hinweise oder beängstigende Nachrichten, beispielsweise durch Zensur. Zukunftstabus sind die Wahrheiten, die wir gelernt haben über unsere Welt, die die Ordnung im Grundlegenden bedrohen und uns natürlich sehr beunruhigen. Noch mehr diejenigen, die dann möglicherweise ihren Status verlieren oder die Ordnung neu ausdiskutieren müssen. Beispielsweise die als Naturgesetz angesehenen Bedingungen von Wirtschaft, von Markt oder die Glaubenssätze und Wahrheiten von Geschäftsmodellen oder wie Organisationen funktionieren. All das darf nicht einmal im Ansatz bedacht werden. Und das Tolle bei Tabus ist ja immer, dass sie von allein funktionieren. Sie müssen nicht von außen sanktioniert werden, sondern wir schämen uns ja teilweise oder fürchten uns selbst davor, dass wir diese Themen auch nur andenken und geschweige denn ansprechen. Also etwas erfolgreich zu tabuisieren, sodass derjenige, der es zu denken wagen würde, sich vorher schon schlecht fühlt, das ist die hohe Schule der Verhinderung von Transformation. Beispiel gefällig. Beim letzten Topic Butterbrot haben wir eine solche Narration, die eigentlich ein Tabu in unserer Gesellschaft ist, kurz andiskutiert. Das war das Thema Eigentum. Ist Eigentum eine Art Naturgesetz oder einfach nur eine Konvention, von der wir uns auch genauso wieder entfernen können? Vielleicht ist Eigentum sogar der Anbeginn allen Übels. Und wenn man über das diskutiert, dann merkt man relativ schnell, dass es hier Tabus gibt, dieses Thema anzugreifen und uns allen eigentlich sehr unangenehm ist, in diese Grundsatzdiskussion einzutreten, weil es unser Weltbild völlig destabilisieren kann und unsere Stellung darin.
Kommunisten und Rauschgiftsüchtige, das kennt man eh, das Gesindel.
Sehr schön. Danke für diese wertvolle Einordnung. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen besseren Eindruck von uns und warum wir bei drohendem Wandel zunächst auf Verhinderung und Widerstand setzen, auch wenn wir uns so gerne wandlungsoffen begreifen wollen. Doch je mehr wir annehmen, dass wir Angst vor dem Neuen und noch Ungewohntem haben und haben dürfen, desto leichter fällt es uns, unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen und so weniger oft Neues, meist unbewusst und unbemerkt, verhindern zu müssen. So, und ich bedanke mich jetzt mal fürs Zuhören, für Interesse und möchte Ihnen noch sagen, am 27. Jänner ist das nächste Utopic Butterbrot Frühstück in Wien. Und zwar genau zu dem Thema, das ich heute präsentiert habe, nämlich Vermeiden, Verdrängen, Verbieten, Angst vor Neu. Und der nächste Podcast-Beitrag, da besuche ich einen ganz besonderen Menschen, nämlich Bernd Spalt, der frühere CEO der Erste Bank Group. Und er erzählt mir, wie er es geschafft hat, eine so prominente und sicherlich interessante Stelle loszulassen und aus freien Stücken ins Leere zu springen, um dem Neuen eine Chance zu geben. Bis bald und auf Wiederhören.